So, ich hoffe, ihr habt euer Geld mitgebracht. Wir wollen ein bisschen Poker spielen. Es ist jetzt schon Zeit. Ich glaube, einige von euch haben ein bisschen Erfahrung mit Pokerspielen. Und deswegen wäre cool, wenn ihr auch Geld dabei habt. Also ich habe ein paar Zeug hier dabei gebracht. Und genau, ich hoffe, dass später das wird klar sein, warum ich alles hier habe. Aber zum Beginn hätte ich gern erstmal nochmal beten und dann starten wir dann. Vater, ich danke dir für dein Wort, ich danke dir für die Vorbereitung. Ich will beten, Vater, dass du zu uns sprichst, durch mich. Und ich bete, Vater, alles, was ich sagen werde, kommt von dir. Und dass du uns auch ein offenes Herz auch schenkst, damit wir dein Wort hineinnehmen, verstehen und auch eine echte Veränderung in unser Leben erleben. In deinem Namen, Jesus. Amen. Genau, ich habe das Thema für heute, genau, unterwegs mit Gott. Wir sind jetzt in 1. Samuel, Kapitel 23. Und ich nehme ein paar Dinge hier erstmal. Ich hoffe, das klappt. Ist alles hier neu für mich. Also keine Sorge, also ich bin nicht in die Küche. Also die Küche-Team ist trotzdem da und ich glaube, die werden das gut machen. Ich brauche nur die hier. So, und dann ich nehme noch mal etwas, noch ein bisschen eine Chain, damit ein bisschen cool aussehen. Genau, und so eine Ding. So, vielleicht merkt ihr, dass ich sehe wie jemand Bekanntes oder keine Ahnung, ob es jetzt komplett fremd für euch. Aber ich habe es so zu Hause so gemacht und meine Kinder haben sofort gemerkt. Sagt er, du siehst wie eine Priester. Für euch nicht? Schade. Und mein Sohn sagt, ja, klar, du siehst wie eine Priester. Und genau, also wegen des Ding, was hier ich habe. Genau. Und damals, in der Zeit von Mose, es war ein Befehl, genau, dass wenn die Priester jetzt quasi in den Tempel gehen zum Beten, genau, die muss jetzt so ein Outfit quasi, so, die muss so cool aussehen. Genau, und es war sehr, sehr wichtig, dass sie das machen. Und wir wollen jetzt in die 1. Samuel 23 jetzt schauen, aber bevor wir rein, wir wollen erstmal den Schluss von Kapitel 22 ein bisschen schauen, was Max letztes Mal gemacht hat. Und da haben wir erfahren, also Saul ist jetzt komplett verrückt geworden. Und zum Schluss, was macht er? Er gibt einen Befehl und er sagt ja, alle Priester sollten getötet werden. Aber dann, wir lesen in Vers 20 lesen wir, aber einer der Söhne Ahimelech des Priesters, Abiata, entkam und floh zu David. Und manchmal, man liest einfach schnell, also es ist nicht so wichtig. Aber es ist sehr wichtig, besonders dieser Vers, weil wir wollen das Vers weiternehmen in unser Kapitel, was wir heute schauen wollen. Und als ich das gelesen habe, ich habe ein bisschen recherchiert. Und in Vers 6, Kapitel 23, da steht, dass es geschah aber, als Abiata, der Sohn Ahimelech, zu David nach Keila floh, da brachte er das Ephod mit sich hinab. Vielleicht fragst du dich, was ist ein Ephod? Oder ein Ephod, keine Ahnung, wie man das sagt. Ich habe gesagt, Airport und dachte, nee, es ist kein Airport. Genau. Aber dann habe ich mich recherchiert und ich habe gemerkt, diese Pokerspiele, was wir immer machen, ich bin überzeugt, es kam von der Bibel. Irgendwie. Dass man Poker spielt, ursprünglich kam von der Bibel. Steht nicht so 1:1 geschrieben, aber es ist einfach eine Vermutung von mir. Weil dieser Ephod, der sah so aus. Jetzt könnt ihr vielleicht sehen, dass es genau so ein bisschen ähnlich. Genau, das war der Versuch, der hat nicht geklappt, aber genau. Ein bisschen so. Genau, und der Priester hat so ein Ding gehabt, eine goldene Platte. Und auf dieser Platte hier, vielleicht sieht man noch besser. Genau. Hier in der Mitte, der Priester hat immer zwei Steine. Und die Bibel sagt ja, der Abiathar ist ja entkommen. Was nimmt er? Er nimmt diese Ephod. Und kannst du vorstellen, ja, sie mieten Chaos, alles wurde getötet. Was macht er? Er rennt erstmal, keine Ahnung, ist im Tempel oder keine Ahnung, wo er jetzt diese Mantel bekommen. Aber das ist das einzige Ding, was er nimmt. Und er nimmt das und er geht zu David. Und hier in der Mitte von dieser Ephod, es gab zwei Steine immer. Also ich habe meine eigene gebastelt. Und diese zwei Steine, also die haben entweder so eine Form oder so eine Form. Einer der Weiße hier, der hieß Urim. Und die Schwarze heißt Thummim. Ich dachte, das ist echt ein cooler Name für Kinder. Also wenn ihr ja, Namen für Kinder überlegt, genau. Also Urim und Thummim passt. Aber passt auch für eine gemischte Ehepaar. Also meine Frau wäre dann und ich, genau. Das passt auch. Aber auf jeden Fall Urim und Thummim war die Name von diesen zwei Steine. Und es war sehr wichtig. Das heißt, wenn Abiathar entkommt und geht zu David, er nimmt diese Ephod und er nimmt diese zwei Dinge. Und wenn wir in Exodus 28 lesen, könnt ihr später nochmal recherchieren und nochmal weiterlesen, es war so eine Praxis, dass in der Zeit die Israeliten, die wollen etwas von Gott, die sind zu den Priestern gegangen und die Priester hatten diese zwei Steine. Und hatte einfach keine Ahnung, ob was Ja oder Nein bedeutet, es ist nicht geklärt in der Bibel, aber einfach, er hat einfach diese Urim und die Thummim und hat er einfach so wie in Poker und dann Gott sagt ja, all in. Weißt? Das heißt ja. Oder Gott sagt, nee, gar nicht. Und das war ein Nein. Und so haben die genau gewusst, was Gott wirklich sagen möchte. Und deswegen, ich dachte, ja, mit Poker und so passt schon, was die Priester da gemacht. Keine Ahnung, ob die es am Boden sagen und dann so gemacht, keine Ahnung, wie es war. Aber auf jeden Fall, die haben einfach diese zwei Steine. Und von diesen zwei Steinen hat Gott durch die Priester, die Israeliten, geredet. Und ich habe mich gefragt, warum nimmt er das? Und er nimmt diese zwei Dinge, er nimmt diese Urim und die Thummim in diese Ephod und er flieht zu David. Und er kommt zu David. Und ich habe gemerkt, es ist sehr wichtig, weil in diesem nächsten Kapitel, was wir jetzt schauen wollen, Gott redet mit David. Aber auch nicht direkt, sondern durch diese Priester. Und man merkt hier, Gott, er entscheidet, einer von allen diesen Priester zu retten, damit er auch David jetzt in den nächsten Kapitel auch sprechen. Und deswegen wollen wir schauen, unterwegs mit Gott, wenn wir mit Gott unterwegs, wenn wir mit Gott jetzt, was passiert. Und hier, wir wollen ein paar Prinzipien lernen. Also ich habe jetzt insgesamt 5 genau von den nächsten Kapiteln jetzt ausgesucht und ich glaube, die können wir in unser Leben auch hineinbringen, weil das hilft uns auch zu sehen, wie David hier in den nächsten Kapitel auch jetzt reagieren. Und die erste Prinzip, was wir lernen wollen, ist, suche dem Herrn in Mitte schwieriger Entscheidungen. Und die Geschichte beginnt mit einer Nachricht der Not. Die Bibel sagt uns nicht wer, aber David, wo er ist in Juda, er bekommt diese Nachricht, dass die Philister, die greifen, die haben jetzt gegriffen, diese Stadt Keila. Und Stadt Keila, das gehört Juda eigentlich, diese Stadt. Das heißt, es ist ein Teil von Israel. Und in dieser Zeit, König Saul war eigentlich verantwortlich für diese Stadt. Das heißt, wenn diese Stadt angegriffen von den Feinden, es war seine Aufgabe, diese Stadt zu schützen, zu retten. Aber wir sehen hier doch Saul, was macht Saul die ganze Zeit? Für ihn, er ist beschäftigt, er sucht David, er will David töten. Und so kommt diese Nachricht zu David und für David ist es ja, soll ich jetzt zu Keila gehen und Keila unterstützen? Soll ich dort meine Männer nehmen und dort auch angreifen, indem das ist diese Stadt? Und da in Vers 1 lesen wir, und man berichtet David und sprach, seh, die Philister kämpfen gegen Keila und berauben die. Und da befragte David den Herrn und sprach, soll ich hingehen und diese Philister schlagen? Und so, David steht hier in Mitte dieser Entscheidung. Aber was macht er? Erstmal, für ihn ist es sehr wichtig zu wissen, was will Gott? Was sagt Gott in dieser Situation? Wie soll ich jetzt weiter entscheiden? Und so, wir sehen oder wir wissen jetzt, Abiathar ist zusammen mit David und er hat jetzt in diesem Kapitel 600 Männer Und er wird jetzt wissen, ja, was sagt Gott jetzt? Und so, was macht er? Abiathar kommt, schau deine Urim und deine Thummim und dann schmeiß. Und dann Gott sagt, all in, ich bin dabei, geh. Und so, David bekommt dieses Ja von Gott, dass er nach Keila gehen soll und diese Stadt unterstützen. Und man merkt, er steht da und er fragt sich von seinem Ego und sagt, ja, weißt du was, ich mag gar nichts. Ich werde die Stadt nicht unterstützen. Und er sagt, ja, weißt du was, ich gehe dort, ich habe doch Männer, ich bin stark und alles drum und dran. Und hier wir sehen, dass die Treue, deine treue Entscheidungsbefindung zu Beginn, dass er auf Gott erstmal hört. Für ihn ist es sehr wichtig, dass was Gott sagt. Und es kann sein, es ist etwas so klein. Aber für ihn ist es wichtig zu wissen, was ist Gottes Wille in dieser Situation. Und so müssen wir auch mit unseren Entscheidungen immer gehen. Und ich habe mich gefragt, wie oft passiert das in meinem Leben, dass ich wirklich zu Gott geht und wirklich beten. Kann auch Kleinigkeiten sein. Aber wie oft machen wir das? Und zweitens, was wir hier sehen auch, der tut erstmal handeln, der tut erstmal beten, danach dann geht er und nicht andersrum. Und egal, was für eine Entscheidung wir treffen, es ist auch so wie David in diesem Fall, dass er erstmal wissen möchte, was Gott sagt in dem Fall, was soll ich jetzt machen, bevor er das macht. Und vielleicht siehst du da und sagst, ja, es gibt Dinge, die sind einfach klein, mein Leben, ich kann einfach selber entscheiden. Aber wenn wir unterwegs mit Gott, ist es sehr wichtig, dass wir wieder zu Gott wenden und fragen, mitten in dieser Entscheidung, wie soll ich jetzt gehen? Wie soll ich jetzt entscheiden? Es kann sein, es ist eine Beziehung. Du sagst, ja, ich will dann in einer Beziehung sein. Betest du dafür? Es ist jetzt wichtig für dich, dass du betest für einen zukünftigen Partner, wenn du keins hast. Oder wenn du schon in einer Beziehung bist, dass du wirklich beten, dass Gott auch dich weiterführt, weiterleitet in die Entscheidungen, welche du machst, in einer Beziehung. Oder in Beruf. Welche Ausbildung soll ich jetzt machen? Betest du dafür wirklich? Und die sind einfach Kleinigkeiten, aber sind jetzt alltägliche Dinge, die für uns passiert. Aber die Frage ist, für diese Kleinigkeiten, beten wir dafür? Und wie wir sehen hier, David, für ihn ist es sehr wichtig, bevor er den Staat hier schützt, er geht erstmal zu Gott und er will wissen. Und hier in Sprüche 3, Vers 5, steht das Vertrauen auf dem Herrn von ganzem Herzen. Und er wird was? Er wird deine Pfade eben machen, gerade machen, mit deinem ganzen Herzen, egal wie klein oder wie groß. Aber ich gehe zu dem Herrn und sage, Gott, ich will was entscheiden. Und genauso wie damals mit der Urim und der Thummim, Gott hat uns sein Wort gegeben. Und in sein Wort steht die Entscheidung, steht die Antwort. Sein Ja, was er für David damals gibt, gibt er auch uns. Wenn wir sein Wort lesen, wenn wir dafür beten und sein Wort lesen, finden wir auch die Antwort für unsere Entscheidungen. Und so, hier kommt David und er kriegt ein Ja. Und das Kapitel geht weiter. Das heißt, er ist jetzt bereit, er will jetzt im Krieg gehen. Abiathar hat jetzt genau die Antwort von Gott, er sollte jetzt weiterführen. Er hat 600 Männer. Und muss man auch die Konstellation von diesen Männern auch verstehen. Diese Männer sind jetzt weg von Saul geflohen und dann mit David. Das heißt, die Männer erstmal, die haben Angst. Die sind nicht besonders wie eine richtige Armee. Die haben nicht so viele Waffen oder keine Ahnung. Und so David geht zu diesen Männern und sagt, ja, Männer, wir wollen zu Keila gehen und gegen die Philister kämpfen. Aber die Männer sagt, warte mal. Wir wollen nicht kämpfen. Also wir sind zu dir gekommen, damit wir hier Schutz haben und weg von Saul. Was ist mit dieser Rede? Jetzt wird nochmal kämpfen gehen. Und hier, wenn wir unser zweites Prinzip lernen, was David hier macht, sucht dem Herrn in Mitte der Angst. Die Männer haben Angst hier. Und da steht, aber die Männer David sprachen zu ihm, sehe, wir fürchtet uns schon hier in Juda. Wie viel mehr, wenn wir nach Keila zu den Philister gehen? Sagt ihr, wo wir hier gerade sind, wo kein Krieg ist, haben wir schon Angst. Wie viel mehr, wenn wir jetzt zu den Philister gehen? Und wir sehen hier, wie David jetzt weiter handelt. David, er kommt und sagt, ja, okay, Männer, jetzt hör auf. Ihr seid richtige Männer, muss er, wir kämpfen. Sondern was macht er? Für ihn ist es sehr wichtig, dass diese Männer auch das gleiche Antwort, was er von Gott bekommt, dass diese Männer auch diese Klarheit bekommen von Gott. Und so, was macht er nochmal? Die Bibel sagt er nochmal zu Abiata, geht her und die wollen wissen, was sagt Gott. Denkt dran, er hat schon ein Ja von Gott bekommen, er sollte nach Keila gehen. Und so, Abiata macht nochmal sein Zeug und dann macht da und dann Gott sagt, ja. Aber dieses Mal, und es ist so schön zu lesen, was Gott hier sagt, Gott sagt nicht nur ja, sondern er gibt auch diese Männer in ihrer Angst eine Sicherheit. Was sagt Gott? Denn ich will die Philister in deine Hand geben. Gott gibt eine Versprechung, eine Verheißung. Er sagt ja, ihr könnt jetzt gehen, Keila, und nicht nur, dass ihr gehen, sondern ihr wisst jetzt mit Sicherheit, dass ihr gewinnen werdet. Und so handelt Gott, oder so geht David jetzt mit seiner Angst oder mit der Angst von diesen Männern auch um. Es ist wichtig, dass er diese Angst auch wieder zurück zu Gott bringt. Sagt ja, Gott, schauen wir mal. Wir wollen das tun, aber wir haben Angst. Und Angst kontrolliert uns so oft, besonders in unseren Entscheidungen. Vielleicht hast du Angst, beurteilt zu werden. Du stehst da und du willst etwas machen, etwas entscheiden, aber was will anderen sagen? Ich will nichts tun. Aber für David ist es wichtig, was Gott sagt. Oder vielleicht hast du Angst, etwas zu verpassen. Kennst du diese Leute, die überall sein müssen, weil die Angst haben, etwas zu verpassen? Ich will nicht alleine sein. Und ich kann voll das verstehen. Aber wo oder wohin bringst du deine Angst? Was machst du mit deiner Angst? Oder vielleicht hast du als Christ auch anders, hast du Angst, anders zu sein. Und wir haben einen Kumpel, wir haben Kollegen, die gar nicht Christen. Und uns ist es wichtig, dass wir einfach reinpassen. Es soll ja nicht komisch aussehen, weißt du? Deswegen, ja, so auf Arbeit darf kein Mensch wissen, dass ich immer in die Gemeinde gehst. In die Schule, das ist doch nicht wichtig. Also Glauben ist meine eigene Sache, das ist private Sache. Aber sollen wir keine Angst haben, als Christ anders zu sein? Oder wie viele Leute, wir haben auch Angst vor dem Versagen. Du willst nichts was tun oder was übernehmen oder was anfangen, weil du hast Angst. Vielleicht wird es nicht klappen. Kann es sein, es ist eine Beziehung. Du hast Angst, in einer Beziehung zu sein. Ich als Vater, ich habe Angst manchmal, dass ich keine gute Vater werde für meine Kinder oder eine gute Ehemann. Was passiert, wenn Arbeit nicht richtig läuft? Was machst du dann? Und jeder versteht das. Und ich bin überzeugt, jeder hat eine gewisse Angst in seinem Leben. Und hier von David können wir das lernen, dass wenn wir ängstlich sind, sollen wir wieder zurück zu Gott. Und genauso durch die Urim und Thummim, was Gott eine Antwort gibt, Gott hat uns sein Wort gegeben. Schau mal, in 2. Timotheus 1, Vers 7, Paulus schreibt, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben. Gott hat uns nicht diesen Geist der Angst gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Das ist, was Gott uns gegeben hat. Gott hat uns diese Angst, was wir haben, das ist nicht von ihm. Es ist nicht von Gott. Und sollen wir das Wort nehmen? Und die Sicherheit, was Gott hier auch zu diesen Männern gibt, sagt ihr, geh, ich habe Keile in eure Hand gegeben. Gott auch gibt uns auch hier diese Sicherheit, zu sagen, ja, du hast anderen Geist, du hast Kraft empfangen von ihm. Und so passiert was, die Männer gehen. David, Abiata und diese 600 Männer, die gehen nach Keila. Und David rettet Keila. Und er schenkt diese Leute Freiheit. Er besiegt, wie Gott auch da schon versprochen, die haben Krieg gewonnen. Und so, für eine gewisse Zeit, diese Männer und David, die genießen jetzt diese Freiheit. Die sind jetzt in Keila drinnen. Und Keila, musst du vorstellen, es war ein kleiner Staat mit einem Zaun aus Mauer. Und dann, es war nur ein Eingang. Und wenn wir weiterlesen, der Saul, der fährt aus, dass David ist eigentlich ein Keiler. Und jemand sagt, ja, okay, David ist ein Keiler. Und was sagt er? Er sagt, ja, David hat sich jetzt gefangen. Weil er weiß erstmal, er ist der König, das heißt, Keiler gehört ihm auch. Das ist der Befehl, was er jetzt aussprechen würde. Sagt er, ich will jetzt David jetzt. Er wird es natürlich bekommen. Das heißt, David ist da irgendwie gefangen, wie im Gefängnis. Und hier lernen wir unser Titelprinzip, dass wir dem Herrn vertrauen, wenn andere dich enttäuschen. Musst du vorstellen, David ist jetzt in Keiler, für die gekämpft, Freiheit gegeben. Und jetzt, er hört von den Männern, dass wenn Saul jetzt kommt, diese Männer, dieser Volk von Keiler, die werde dich zu Saul übergeben. Stell dir mal vor, was für eine Enttäuschung. Und Verrat tut weh. Und man denkt, ja, okay, du musst jetzt treu bleiben zu diesem David. David hat etwas für dich getan. Aber nein, wenn Saul kommt, jetzt, dann ist es ciao. Denn David ist dann weg. Und so, was macht der David? Er fragt Gott, was er jetzt tun soll. Und denkt dran, Abiata ist zusammen mit David, mit diesen Männern. Und nochmal, und es passiert oft. Und Gott, David will nur wissen, was soll ich jetzt machen? Soll ich hier bleiben? Und seine Frage ist eigentlich, er fragt, will diese Männer mir zu Saul geben oder nicht? Ist einfach ein Ja oder Nein Antwort. Und so Abiata nochmal und dann rein. Und dann Gott sagt, ja. Ist so eine bittere Antwort. Aber Gott sagt, doch, sie werden dich ausliefern. Und so macht er. Er packt sein Zeug, er nimmt seine 600 Männer und er weg. Und später Saul erfährt, dass David ist nicht mehr in Keiler. Und er hört auf, ihm zu folgen. Enttäuschungen in unser Leben, die ständig kommen. Und wenn du noch nie enttäuscht werden, ich würde kommen, mit Sicherheit. Aber es tut so weh besonders, wenn es kommt von den Menschen, die deine Zeit, deine Liebe, dein Leben, dein Geld, deine Kraft investiert. Und diese Männer und diese Leute in deinem Leben, die dich enttäuschen. Was machst du damit? Wie gehst du damit um? Und hier, wir sehen keine Bitterkeit von David. Und ich sage, David, der war schon in der Lage auch zu sagen, ja, okay, Männer, wir haben diese Stadt jetzt gerettet und jetzt, die wollen jetzt mich überliefern zu Saul. Wir machen was. Er konnte auch die ganze Stadt da schlagen, komplett am Boden. Er konnte das machen. Aber für ihn ist es wichtig, was Gott sagt zu David. Er sagt, ja, du solltest nicht hier bleiben. Dann flieh weg, dann geht. Und Jesus sagt zu uns, dass in der Welt habt ihr Bedrängnis. Seid aber getrost, ich habe die Welt überwunden. Gott sagt hier, solange wir in dieser Welt haben, wir haben Bedrängnis haben, wir werden enttäuscht, Schmerz in unser Leben. Das ist ein Teil dieses Lebens. Aber er sagt, er hat diese Welt überwunden. Aber Jesus sagt nicht nur diese Worte, weil er jetzt uns ermutigt, sondern er redet, weil er hat auch schon das erfahren. Und er wusste, von was er redet. Und so ist es wichtig, wenn wir enttäuscht werden, dass wir das zu dem Herrn wiederbringen. Dass Gott uns wirklich sagt, wie soll ich jetzt hier machen? Und als Anwendung einfach das nehmen, dass wir keine Entscheidungen treffen, wenn wir im Schmerzen sind. Und wir sehen, was hier David macht. David betet erstmal. Es ist wichtig für ihn zu wissen, was Gott sagt zu mir jetzt. Wie soll ich jetzt hier weiterhandeln? Und zweitens, lass dich nicht von Bitterkeit leiden, sondern lass uns, dass Gott uns seine Weisheit geben und uns führen. In Psalm 32, Vers 8 lesen wir, dass ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen. Und Gott gibt uns diese Wahrheit. Und Gott sagt zu uns, wie sollen wir das handeln? Und das ist echt wichtig, weil Schmerzen, Enttäuschung, das kann echt uns auf den Boden bringen. Bitterkeit. Und wenn du das jeden Tag trägst, wegen jemand anderen, du denkst, ja, okay, ich werde diese Person nie vergeben, dann ist es einfach für dich schwer. Vielleicht für die andere Person ist es egal. Ihm juckt gar nicht. Aber diese Schmerzen, diese Enttäuschung, sollen wir wieder zu Gott bringen. Und Gott gibt uns einen Ausweg. Immer. Genauso wie wir sehen, als David mit Gott unterwegs ist, Gott gibt immer einen Ausweg. Gott sagt immer David, was David machen sollte. Und so David nimmt seine Männer und dann flieht er weg. Und so jetzt, in Vers 16, David ist jetzt in einer Wüste. Der ist jetzt weg von Keila, geht er in eine Wüste, der heißt Koresha. Und David ist jetzt mit seinen Männern dort in Koresha. Und ich kann vorstellen, ist da am Boden, enttäuscht, wahrscheinlich keine Kraft mehr. Und in diesem Moment passiert etwas Besonderes. In 1. Samuel, Kapitel 23, Vers 16, wir lesen, und da machte sich Jonathan, der Sohn Sauls, auf und ging hin zu David nach Koresha und stärkte seine Hand in Gott. Ich sagte, das ist so ein schönes Moment. Es ist irgendwo, David ist jetzt mitten in dieser Enttäuschung, hat diese Männer, die Angst haben, er weiß jetzt nicht, was er machen soll, und einfach kommt der Jonathan, sein bester Freund. Und hier ist unser vierter Prinzip, in der Schwäche sucht die Gemeinschaft in Gottes Familie. Und Jonathan kommt in diese Stelle und er macht zwei Dinge. Erstmal, er tut David stärken, David in dem Herd. Aber was macht er als Zweite? Er tut David auch erinnern an Gottes Verheißung, dass David König sein wird. Und manchmal sind wir so unterwegs mit Schmerzen, mit Problemen in unserem Leben, dass wir vergessen Gottes Verheißungen. Und manchmal brauchst du einfach jemanden, der zu dir kommt und sagt dir, weißt du was, du bist auf dem richtigen Weg. Und mitten in unserer Schwäche, wo ich dachte, ja, ich kann nichts mehr. Es ist wichtig, dass wir Gemeinschaft in Gottes Familie suchen. Es ist so herrlich und so wichtig, ein Privileg, hier in der Jugend zu sein. Dass du nicht irgendwo alleine zu Hause sitzt. Dass du bist hier, Leute, die dich kennen. Dass du mit Menschen hier bist, dass du mit Leuten hier reden kannst. Und es ist so, so sehr zu schätzen, dass Gott uns diese Gemeinschaft hier gegeben hat. Und so ist es wichtig, dass du einen Jonathan in deinem Leben hast. Dass du in diese schwierigen Momente, dass ich kann gehen zu jemandem und sagen, ich weiß jemanden, ich kann diese Person anrufen. Oder diese Person wird sicherlich vorbeikommen, mit mir beten oder mit mir reden oder einfach da sein. Ich weiß nicht, ob ich schon diese Geschichte mit euch schon erzählt, aber in 2017 ist mein Sohn geboren. Im September habe ich jetzt genau Ausbildung angefangen und zwei Wochen später kam der Ian. Und er ist erstmal vier Wochen jetzt früh gekommen. Und als frische gebackene Eltern haben wir keine Ahnung. Und dann kommt er nochmal als ein Frühchen und wir haben echt Probleme mit ihm gehabt. Der Junge hat nur geweint, abends nur geheult. Und wir haben nicht gewusst, was wir machen sollen. Und dann haben wir alles probiert. Und kam zu einem Zeitpunkt, wo wir haben gemerkt, jeder versucht etwas, meine Frau und ich. Und dann ist jetzt Konflikt jetzt rangekommen. Und gemerkt, ja, jetzt funktioniert es nicht mehr. Und es war ein riesen Streit zwischen uns. Und es ist so belastend in unserer Ehe gewesen. So eine Last. Und es kommt ein Punkt, wo ich habe zu mir gesagt, ich kann nicht mehr. Ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Alles versucht, alles, was du lesen kannst, alles, was du überlegen kannst. Aber nichts geholfen. Und ich kann noch erinnern, an diesem Tag, es war Abend, Ian hat richtig geweint, hat ja Blähungen und Schmerzen gehabt. Und da haben wir alles gemacht. Sub-Simplex gegeben, nichts geholfen. Haben wir ihn genommen im Auto, ein paar Runden gefahren, wieder zurück, liegt er in und dann angefangen wieder zu weinen. Und da habe ich gesagt, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keine Kraft, kann ich nichts mehr. Dann nehme ich meine Schlüssel, dann bin ich raus. Und dann gehst du mein Auto und habe ich bitterlich geheult. Sagt der Gott, was willst du mit mir? Was soll ich jetzt noch machen? Du gibst mir das Kind, aber was soll ich jetzt machen? Und in diesem Moment, ich dachte, ja, ich muss mit jemandem reden. Jemand, der es vielleicht versteht. Jemand, der das voll abziehen kann. Und damals nehme ich meine Hände raus und ich habe einen Freund von mir, der heißt Shalom. Damals hat er in Tübingen gewohnt. Es war eine Stunde entfernt und bin ich zu Shalom gefahren und komme ich dort und habe einfach in mein Auto geredet, stundenlang. Und bis heute kann ich viel erinnern, was er zu mir gesagt hat. Aber er sagte zu mir damals, es wird okay sein. Und gehe ich wieder heim und das ist okay sein, war die einzige Sache, was mich jetzt durchgetragen. Und jedes Mal alles ist passiert wieder und es ist gar nicht aufgehört, dass er geweint und geheult. Aber ich dachte ja, es wird okay sein. Shalom war meine Jonathan in diesem Moment. Es ist echt wichtig, ihr Lieben, dass wenn du verletzt bist, wenn du schwach bist, wenn du keine Kraft mehr hast, dass du irgendwo alleine sitzt. Bitte, du solltest dich nicht isolieren, irgendwo alleine sein, weil du deine Probleme hast. Und Einsamkeit kannst uns komplett zurückziehen in die Sünde, in dieses Loch. Aber wie gesagt, Gott hat uns eine Gemeinschaft hier geschenkt. Such dir eine Jonathan. Gott beantwortet Gebet oft durch andere Menschen. Und vielleicht kommst du nicht klar, du liest deine Bibel und kriegst du keine Antwort, nicht mehr. Gott sagt dir nichts. Aber manchmal kommst du hier und jemand sagt dir ein Wort der Ermutigung. Dich ermutigt, sagt dir, es wird okay sein. Sagt dir, ich erlebe das Gleiche. Oder ich habe das Gleiche erlebt. Oder ich bete mit dir. Oder ich bete für dich. Und das Dritte ist, auch wenn du Jonathan suchst, Steph hat letztes Mal in seinem Thema, als er es gemacht hat, dass du sollte auch kein Jonathan für jemanden sein. Es ist echt sehr einfach zu merken. Manchmal, wir sitzen hier und es gibt diese Person, der immer kommt, aber immer alleine oder leise oder redet nicht so viel. Sollen wir die Initiative greifen, zu dieser Person gehen und sagt, hey, ja, bleibt. Du solltest nicht sofort weggehen. Oder einfach ein Hallo oder wie geht's dir? Wie war deine Woche? Es muss nichts Großes sein, aber du solltest auch ein Jonathan für jemanden da sein. Weil es kann sein, dass Gott in diesem Moment dich verbraucht für diese Person. Und so, Jonathan kommt zu David und er tut diese Dinge zu David. Er gibt David Kraft und er tut David nochmal erinnern, dass Gott hat ihn als König, als zukünftige König gewählt. Und so wie David jetzt hier ist ermutigt und man sagt, ja toll, jetzt ist gut, jetzt kann weitergehen. Und ich dachte ja, es ist manchmal komisch, weil ich unterwegs mit Gott, man sagt, ja, manchmal ist es schwierig, manchmal ist es schwer. Manchmal ist es einfacher, aber für David, wenn man liest, ist irgendwie, es gibt keine Ruhe für ihn. Und so, Jonathan ist jetzt weggegangen, David ist ermutigt, aber seine Probleme sind gar nicht weg. Und wenn wir jetzt in Vers 19 bis 29 weiterlesen, kommt dieser Volk, der Ziphita, glaube ich, heißen die so. Und dieser Volk, die gehen nochmal zu Saul und sagt, ja, weißt du was, wir wissen, wo David ist. Wir wissen, wo David ist und wir sind bereit, David in deine Hand wieder zu geben. Und so, was passiert? Der Saul, der fängt sorgfältig zu planen. Und er nimmt seine Männer und er sagt dir, wir wissen, wo David ist. Und jetzt ist jetzt endlich, wir werden David jetzt hier kriegen. Und das ist unser letztes Prinzip, was wir von diesem Kapitel lernen. Dass Gott alleine und er nur alleine kann unsere Flucht in Ruhe verwandeln. Und so, eine Folgenjagd beginnt hier. Und ihr sollt deine Sehne jetzt vorstellen. So, jetzt kommt Saul mit seinen tausenden Männern, diese riesen Armee. Und David mit seinen beängstigten 600 Männern, mit Abiathar noch dabei. Und so fängt diese Jagd. Und ich kann vorstellen, die schreien, die wissen, wir wissen ja, wo David jetzt ist. Jetzt endlich mal. Und so, der Abstand wird geringer. Man sieht, David rennt weg. Und er versucht, und vielleicht, man sagt ja, oh, ein Flucht scheint hier nicht möglich. Also ich glaube nicht, dass er das schafft. Und jetzt musst du vorstellen, mittendrin, es wird einfach leise werden. Und er bleibt stehen und er guckt zurück und er sieht keinen Mensch. Sagt er, wo sind die? Wo sind die? Und es ist sehr interessant, in Vers 27 lesen wir, und dieses für mich war, wo kommt er jetzt plötzlich? In 27 steht, da kam ein Bote zu Saul und sprach, eile und komm, denn die Philister sind in den Land eingefallen. Und was macht Saul? Da ließ Saul ab von der Verfolgung David und zog sie den Philistern entgegen. Was für ein schönes Moment. David ist jetzt fast gefangen und auf einmal kommt diese Bote unterwegs und er, stopp, 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 also jetzt kommen die Philister. Und komplett in diesem Moment, der Saul, der hört auf, David zu jagen und er geht ja komplett in andere Richtung. Gott sieht die Notbremse. David wusste es gar nicht, was ist Gottes Plan hier. Aber man sieht hier, dass Gott alleine, es ist nur er alleine, das kann er deine Flucht nehmen und dich eine Ruhe schenken. Und hier, in dem Vers hier, was sagt Jesus? Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und Gott wird uns Ruhe schenken. Es ist eine Einladung für uns alle. Dass ein Moment kommt, einfach wenn du unterwegs mit Gott, dass du einfach aufhören zu rennen und einfach zu Jesus gehen. Und manchmal ist es so unerwartet, was Gott uns in unser Leben tun würde. Aber macht er her. Und wir sehen in Davids Leben, hat er hier keine Strategie gehabt, wie er es jetzt entflohen wurde. Aber Gott tut das. Gott schenkt einen Weg, dass Saul komplett in eine andere Richtung geht. Und ich habe mich gefragt, von was rennen wir weg immer? Wir sind ständig weg und wir rennen und wir suchen irgendwo einen Zufluchtsort. Vielleicht von deiner Vergangenheit. Vielleicht jedes Mal, du triffst mit deiner Familie, dann kommt alles wieder zurück. Und sagt dir, ich kann nicht mehr hier sein. Ich habe keinen Bock mehr. Ich will keine Beziehung. Oder vielleicht ist ständig ein Scham oder ein Schuld oder eine Sünde in deinem Leben. Wie gesagt, ich habe so oft versucht, diese Sünde zu kämpfen. So oft versucht, mein Leben zu ändern, anders zu sein. Aber irgendwie hast du keinen Ausweg. Oder vielleicht den Druck, was du jedes Mal erlebst, durch deine Kumpel und Freunde, wo du bist, durch Familie. Und ich sagte, ich kann mein Leben nicht richtig leben, weil ständig ist immer dieser Druck. Aber hier sagt Jesus, was sagt er? Er sagt, kommt alle. Wenn du in so einer Situation, Gott gibt uns diese Einladung, wir alle kommen sollen. Also Ruhe kommt nicht immer durch den Flucht, sondern Vertrauen an Gott. Und ich kann diese Flucht, diese Angst, alles, was ich trägt, diese Last, und ich kann Gott vertrauen und Gott wird mir einen Ausweg geben. Wie wir hier gesehen, Gott arbeitet auch dann, wenn du gar nichts siehst. David hat keine Ahnung, wo diese Bote jetzt kommen werden. Hatte gar nicht einen Plan gehabt. Aber hier kommt Gott mit Hilfe für ihn. Und genauso kann auch für uns passieren, wenn wir an Gott mit unseren Problemen, mit unserer Last, mit Gott vertrauen. Gott kann uns einen Ausweg schenken, auch wenn wir das nicht sehen. Manchmal sieht es also, ob passiert nichts in meinem Leben. Und dann drittes, Gottes Timing ist perfekt. Gott kommt immer in diesen perfekten Moment, wo du gar nicht gerechnet hast, wo du gar nicht denkst, dass jetzt etwas passieren. Und so kommt er. Mit Gott unterwegs kann bedeuten, dass wir unser Leben voller Angst haben müssen. Vielleicht wie David hier oder seine Männer, die haben Angst gehabt. Manchmal kann sehr Entmutigung vielleicht kommen. Genauso wie David hier, so enttäuscht zu sein, alles, was du investiert, alles, was du getan hast in dein Leben, dass du irgendwie keinen Plan mehr hast. Geht nirgends. Oder vielleicht dein Selbstvertrauen an andere Menschen ist einfach weg. Oder vielleicht siehst du da und sagst, ja, ey, du, ich habe keine Freunde. Ich habe keine Jonathan in meinem Leben. Was soll ich jetzt machen? Und ich habe keine Ahnung, wie jetzt auch Freunde machen werden. Ich bin nicht so ein Typ. Ich bin nicht so offen. Aber David hat alles hier durchgemacht. Und in diesem Kapitel, wir sehen, wie er reagiert, wie er handelt in alle Situationen. Aber noch mehr ist Jesus Christus. Jesus hat alles durchgemacht, was hier David erlebt hat. Und vielleicht sagen wir, ja, David ist Entfernung, das ist weg, Alte Testament-Geschichte. Aber wir haben Jesus. Und Jesus rang damit, am Kreuz für dich und für mich zu sterben, für unsere eigene Sünde, nicht seins. Und Christus hat Angst erlebt. Wenn du sagst, ja, ich habe Angst. Christus hat Angst erlebt, von dem Vater verlassen zu werden am Kreuz. Der gleiche Christus, er hat von seinen Freunden verraten und gelassen. Als er gefangen ist, alles sind einfach weg und er blieb da alleine. Und er weiß, wovon er redet, wenn er sagt, komm zu mir, komm zu mir. Und wenn du das durcherlebst, wenn dein Weg jetzt mit Gott so schwer manchmal ist, wir finden unsere Ruhe nur in Christus. Und vielleicht hast du keine Beziehung oder keine persönliche Beziehung zu Gott oder zu Jesus. Du sagst dir, ich habe noch Zeit. Vielleicht nicht. Aber du musst nicht alles durchtragen und alleine durchtragen, weil Jesus gibst du die Einladung, dass du zu ihm kommen sein sollte. Hier sehen wir, dass Gott schickt diese Priester Abiathar zu David, damit David eine Antwort zu ihm bekommt, jedes Mal, wenn er die Antwort gebraucht hat. Und Gott hat uns seine Gnade in sein Wort gegeben. Und wir haben sein Wort, wo wir lesen können, was er mit unserem Leben will. Und zum Schluss will ich lesen in Klagelieder, Kapitel 3, Vers 19 bis 24. Das ist eine meiner Lieblingsstellen in der Bibel. Und hier ist Jeremia und er sagt, gedenke an meine Elend und an meine Umrehen, an dem Wermut und das Gift. Unaufhörlich denkt meine Seele daran und ist tief gebeugt in mir. Also was Jeremia sagt hier, wenn er denkt um seine Probleme und Angst und alles, was er erlebt, er sagt, seine Seele ist tief, sehr tief gebeugt. Aber was sagt er? Aber sagt er, das will ich aber mein Herz vorhalten. Und darum will ich Hoffnung haben. Was will er? Was will er in seinem Herz vorhalten? Und er sagt, es sind die Gnadeweise des Herrn, dass wir nicht gar auf sind. Seine Barmherzigkeit hat noch keine Ende. Sie ist alle Morgen neu. Und deine Treue ist so groß. Und er sagt, der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele. Darum will ich auf ihm hoffen. Er sagt, es sind die Gnade, Weisheit des Herrn, dass wir gar nicht aus sind, weil seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende. Sie sind morgen, jeden Morgen neu und seine Treue ist so groß. Und ich hoffe heute, das kannst du sagen, der Herr ist mein Teil. Der Herr ist mein Teil. Und darum will ich auf ihm hoffen, dass der Herr ist mein Teil. Und darum will ich auf ihm hoffen. Amen.